Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni Krautz, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Trauerbegleiterin und ich gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst.
Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Heute spreche ich mit Kimberly Hagen. Ich bin total froh, dass sie da ist. Sie ist Journalistin aus München und hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Das heißt Tränen, Liebe, Lebensgier, mein Trauertagebuch. Und darüber werden wir heute ganz ausführlich sprechen und natürlich über ihren eigenen Trauerweg. Sie wird uns ganz viel dazu erzählen. Und also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass das heute klappt, dass wir uns hier verabredet haben.
Ja, hallo liebe Eleni. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir sprechen zu dürfen.
Genau, und wir starten auch direkt rein. Vielleicht magst du mal die Zuhörer wissen lassen, was dir passiert ist, was für eine Trauergeschichte du hast. Vielleicht magst du uns einfach mal abholen. Ich weiß ja schon ganz viel, weil ich habe dein Buch schon gelesen und dein Buch ist ein sehr authentisches Trauertagebuch. Ich weiß schon ziemlich viel von dir, aber da draußen natürlich nicht. Also vielleicht magst du uns mal mitnehmen.
Sehr, sehr gerne. Also es passierte am 10. April letzten Jahres, also 2022, um 2.58 Uhr in der Nacht bekam ich einen Anruf vom Krankenhaus in München, dass mein Mann, mit dem ich seit 13 Jahren sehr glücklich zusammen war, leider verstorben ist. Und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Das lässt sich in Worte eigentlich sehr schwer ausdrücken, dieses Gefühl, was man plötzlich hat. Das war einfach nur ein Routineeingriff, deswegen war er im Krankenhaus. Alles war gut. Das letzte Mal hatte ich ihn auch am Abend davor gesehen. Die Ärzte meinten, alles stabil. In ein paar Tagen kann er quasi wieder nach Hause gehen. Und plötzlich dieser Wake-up-Call des Grauens. Und seitdem hat sich mein Leben, ich, alles komplett für mich verändert.
Ja, also du erzählst das jetzt so sehr gefasst sozusagen. Also du beschäftigst seitdem natürlich mit dem Thema Trauer sehr, sehr umfänglich und hast ja, also beschreibst das ja in deinem Buch sehr eindrücklich. Also das ist ja wirklich so, dass du das in deinem Buch sozusagen verarbeitet hast oder niedergeschrieben hast, aber immer auch zu dem richtigen Zeitpunkt. Also nicht in der Rückschau sozusagen das Tagebuch nochmal dir rekonstruiert hast, sondern während der Zeit, also seit ab dem Todestag, glaube ich, hast
du... Also an dem nächsten Tag schon quasi, ich war dann noch 10 Stunden im Krankenhaus, um mich, schreckliches Wort, von meinem Mann zu verabschieden, bis er dann ins Kühlfach für die Obduktion gebracht wurde und bin dann irgendwie raus, ich glaube gegen 16 Uhr war es am nächsten Tag, das war ein Sonntag quasi noch, und dachte wirklich, die Welt ist für mich stehen geblieben, was macht man da, wie geht's weiter? Also da war so viel ungeahnter Schmerz in mir, ja, also als hätte mir jemand eine Axt reingerammt ins Herz, 1000 Messerstiche. Eine Ärztin meinte auch zu mir, ja, also dieser Schmerz der Trauer, den kann man sich nicht vorstellen, wenn man das selber nicht erlebt hat. Das ist so schrecklich allumfassend. Also ich war komplett hilflos. Ja, ich wusste auch gar nicht, was mache ich jetzt alles. Und irgendwie war das so ein Impuls von mir, weil ich eben, nicht nur weil ich Journalistin bin, sondern wirklich gerne schreibe. Ich habe früher auch mal Tagebuch geschrieben, schon beim ersten Schullandheim-Besuch und so. Dachte ich, ich schreibe das nieder, diesen Albtraum, der in mir drinnen und um mich herum passiert, um das irgendwie vielleicht ein bisschen begreifen zu können und sortieren zu können, meine Gedanken und meine Gefühle. Und habe das dann wirklich jeden Tag gemacht.
Ja, und daraus ist dein Buch entstanden. Und das ist, also ich habe es ja zum Glück vorher bekommen von dir und bin sonst nicht so der Leser, der solche Autobiografien liest oder so Romane, bin ich eigentlich gar nicht für zu haben. Und ich habe es wirklich sehr schnell durchgelesen und wollte dann auch immer weiter lesen, wie es dir weiter ergangen ist, wie du dich so entwickelt hast. Also es hat mich so sehr gepackt und du beschreibst das in so einer, so vom Slang her, so irgendwie so, also das ist, nimmt irgendwie jeden mit so, ne? Also das ist jetzt nicht kompliziert aufgeführt oder du erzählst jetzt nichts über Trauerphasen oder so, du hast dich damit auch beschäftigt, aber das ist nicht so ein Ratgeber, sag ich jetzt mal, sondern das kann man einfach locker lesen und
Genau, so war es auch, so war es auch gedacht, weil als ich wirklich in meiner Hardcore-Trauerphase war, wo ich Angst hatte, in den Supermarkt zu gehen, wo ich dachte, die Wände meiner Wohnung erdrücken mich, der Himmel fällt mir auf den Kopf, mein Herz zerspringt. Man muss sich das ja vorstellen. Trauer ist ja nicht nur emotional, sondern auch körperlich, der völlige Ausnahmezustand. Ja, also so ging es mir zumindest. Und ich habe dann auch geschaut, was gibt's da für Bücher und irgendwelche Ratgeber und immer sind irgendwelche Engel drauf. Und das hat mich alles irgendwie nicht weitergebracht, leider, muss ich gestehen, was es da im Angebot gab. Und ich dachte, das ist absurd. Also möchte ich ein Brot backen selber zu Hause, gibt es 10.000 Bücher, die ich mir bestellen kann und die mir das genau erklären. Aber zum Thema Trauer gibt es irgendwie nicht so was Richtiges, ja, was mich zumindest weitergebracht hat. Und ich glaube, genau in diesem Moment hätte ich mir so ein Buch gewünscht. Ja, also das soll jetzt nicht angeberisch oder was klingen, sondern einfach, dass mir ein Mensch erklärt, mir ging es auch, sorry für das Wort, super beschissen, Albtraum hat schlecht, aber das ist gut, dass es dir so schlecht geht, weil irgendwann kann es dir dann vielleicht besser gehen. Ja, so. Und so eine authentische Geschichte, ich will da natürlich auch keine Tipps geben, kann man nicht. Es gibt keinen Masterplan für Trauer, ja. Jeder macht es anders. Aber vielleicht einfach so, dass mich jemand mit diesem Buch an der Hand nimmt, ja, oder mich umarmt und mir zeigt, du bist nicht alleine in deiner Trauer. Lass alle Gefühle zu, lass sie raus. Denk nicht, wenn du schwach bist, dass es irgendwie blöd ist. Im Gegenteil, Schwäche, wie ich gelernt habe, ist eigentlich die richtige Stärke und start vielleicht auch von so einer sogenannten Selbstheilung. Also deswegen glaube ich, dass das Buch nicht nur mir gut getan hat zu schreiben, sondern hoffentlich zumindest dem einen oder anderen ein bisschen 1% irgendwie Erleichterung geben kann oder Verständnis zumindest. Ich glaube, das ist auch oft das Problem, dass sich trauernde Menschen so ausgeschlossen fühlen von der Welt plötzlich, ne? Weil es ja die Welt für sie nicht mehr gibt, die ist zusammengebrochen. Und wenn ich mit dem Buch das irgendwie schaffen kann, dass es vielleicht ja, ein paar Leute irgendwie helfen kann, dann hat sich das zumindest sehr gelohnt.
Ja, da sind ja auch so Aspekte drin von wegen, naja, darf ich das jetzt schon wieder, also darf ich mich einer neuen Liebe öffnen und obwohl ich das Trauer ja noch nicht abgeschlossen habe, ne, darf ich da irgendwie...
Ja. Darf ich wieder lachen überhaupt, ja? Darf ich jemals wieder lachen und Spaß haben? Oder bin ich jetzt für immer dieser Stempel, Witwe, was für ein grauenhaftes Wort, ich sage ja lieber Wehfrau eigentlich, für Witwe ist so, da hat man gleich so komische Bilder im Kopf, so als würde man nur noch so eine schwarze, gekleidete Frau sein, die gebückt und Depri durch die Gegend läuft. Das ist ja nicht so, ja. Wie schrecklich. Wir dürfen ja nicht wir trauernde Opfer irgendwie unseres Verlustes sein. Ich habe ja meinen Mann nicht umgebracht. Also ich kann ja nichts dafür, dass er gestorben ist. Und soll ich jetzt ewig nur noch quasi Witwe sein? Finde ich eben überhaupt nicht. Das Leben darf ja für mich oder für uns alle nicht damit aufhören, ja. Und ich habe mühsam gelernt. Ich war auch am Anfang überhaupt nicht mehr begeistert von diesem Leben und der Welt da draußen. Das Leben ist nicht nur ungerecht und böse und gemein, das ist auch verdammt schön. Ja, man muss es nur irgendwie schaffen, das, wie du auch zu Recht sagst, sich selber auch zu erlauben wieder, ja, und zugestehen und das wertzuschätzen und ja, wirklich das Leben eigentlich zu feiern, denn es ist immer leider viel zu kurz.
Ja, aber sich auch die Zeit zu geben, ne? Also das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass du sehr lange im Rückzug warst und erstmal dich sortieren musstest und auch diese Zustände hattest sozusagen. Und da natürlich auch auf eine ganz tolle Familie zurückgegriffen hast, sozusagen, die dich unterstützt haben. Und klar, sich das zu erlauben. Ja. Ich glaube, aber da laufen viele mit rum und erlauben sich das eben nicht oder stellen sich so dieselben Fragen. Und ich glaube, da können die sehr gut andocken an dich und zu sagen, ja, guck, die hat sich auch die Fragen gestellt, ne? Oder was macht
du? Absolut, ja.
Darf ich mir auch diesen Rückzug geben, ne? Du hast ja auch aufgehört, dann erstmal zu arbeiten und, klar, das geht nicht bei jedem oder nicht unter jeden Lebensumständen, dass man sagen kann, ich gehe jetzt erstmal nicht arbeiten oder manche haben vielleicht auch Kinder und müssen sich dann müssen funktionieren sozusagen, die haben gar nicht so den Raum, sich so viel Zeit zu nehmen, aber so Perspektiven einfach mal aufzuzeigen und zu sagen, guck mal, was alles möglich ist, wie ihr das verarbeiten könnt, das ist halt schön, ne?
Ja, ich glaube auch und ich bin da auch sehr dankbar, also du hast völlig recht. Viele stürzen sich zum Beispiel auch danach wieder in die Arbeit, weil es vielleicht auch Ablenkung schenkt. Das hatte ich ja auch überlegt. Ich habe nur einfach gemerkt bei mir, mein Körper hat so rebelliert. Ja, ich habe in dieser ersten Zeit ja einfach so durchfunktioniert. Dann gibt es ja so schreckliche Dinge wie Beerdigung und diesen Behördenwahnsinn und Witwenrente und was man eigentlich alles gar nicht machen möchte, machen muss. Und habe das alles irgendwie eigentlich toll hingekriegt, sage ich mal. Ja, und plötzlich dann der Zusammenbruch, wo ich gemerkt habe, okay, genau, ich muss mich jetzt zurückziehen. Zum Glück habe ich irgendwie Eltern und eine Schwester hier in der Nähe und auch einen tollen Freundeskreis, die mein Zombie-Dasein ertragen haben und unerschütterlich für mich irgendwie da gewesen sind. Aber ich musste raus auch aus der Stadt. Also mich hat auch irgendwie dieses ganze urbane Leben, diese vielen Menschen hier, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich habe wirklich in der Natur auch sehr viel Kraft zum Beispiel plötzlich gefunden. Ja. Hätte ich nie gedacht davor. Also ich war eigentlich immer so ein Stadtmensch und habe plötzlich gemerkt, die Natur stellt keine Fragen. Die nervt einen nicht. Die kommt nicht mit diesem ganzen Beileids-Tsunami und wie geht's dir? Geht's dir inzwischen besser und so? Die ist einfach da und umarmt dich mit ihrer Ruhe. Und ich fand das sehr heilsam. Das war für mich eigentlich wirklich therapeutisch.
Naja, du beschreibst ja auch, ne, dass du in dem Bachbaden warst und dass das teilweise kalt war und so. Also du hast da nochmal einen ganz anderen Zugang zu deinem Körper auch, also körperlich
irgendwie. Total. Gutes Stichwort mit dem Bachbaden. Also früher hätte ich mich da selber belächelt, wenn ich mich in irgendeinen eiskalten Bach gelegt hätte, jeden Tag. Aber ich habe zum ersten Mal gespürt, das ist, wenn man so mit Schmerz und Stresshormonen, Trauer, Wut, allen schlechten Dingen irgendwie das Nervensystem überladen ist und der Körper wirklich nur gegen Schmerz, ja auch gegen diesen Hauptschmerz irgendwie streut, plötzlich liegt man in diesem eiskalten Wasser und sei es für ein paar Sekunden und merkt, also ich habe einfach so eine Leichtigkeit plötzlich gespürt, zum ersten Mal nach so langer Zeit, eine Schwerelosigkeit, sich da kurz treiben zu lassen, zu überlegen, oh, es ist jetzt wirklich sehr kalt, packe ich das? Man ist in diesem Moment einfach so bei sich, ja. Also wie ja auch Experten sagen, das ist so 20 Sekunden eiskaltes Wasser, der sogenannte Present Moment. Du denkst da wirklich an nichts anderes mehr und vergisst zum ersten Mal das schlimme Leid, womit man sich die ganze Zeit beschäftigt. Also das war für mich wie so eine Pause, so ein Pausenknopf, ja, so irgendwie von meinem schrecklichen Alltagsdasein, wo ich irgendwie immer dachte, ich will mal das Thema Tod ausblenden und es ist mir nie gelungen, aber beim Abtauchen im Bach dann doch für ein paar Sekunden. Und je häufiger ich das gemerkt habe, desto schöner wurde es auch. Also, dass man einfach diese schlimmen, schlechten Gefühle in sich drinnen nach und nach mit positiven, auch vielleicht Glücksgefühlen überschreibt. Ja, das war so ein bisschen meine Taktik, die ich da unbewusst auch entwickelt habe. Also, wie man ja auch ein Handy oder ein Computer mal einen Upload gönnt. Und so war es bei mir mit dieser Transformation, die ich mir nicht ausgesucht habe, die aber einfach stattgefunden hat. Weil ich glaube, wenn der geliebte Mensch stirbt, oder auch Trennung ist, also wenn einfach ein schlimmer Verlust stattfindet, ist man nicht mehr der alte Mensch, der wird man nie wieder sein, ja, weil man hat ja diesen Schmerz in sich, mit dem man leben muss. Und ich habe irgendwie geschaut, wie kann ich das hinkriegen, mich von diesem Schmerz nicht einfach nur ohnmächtig machen zu lassen, sondern ihn quasi als neue Superpower auch, also in mir zu haben, dass mich der Schmerz quasi weiterbringt, stärker macht. So, und da war die Natur absolut wichtiger Aspekt.
Und dann beschreibst du ja auch Krafttiere.
Ja, yeah, Krafttiere, wirklich.
Meine Welt. Auch noch nie gehört. Also, das mag ich ja total. Sind die immer noch bei dir?
Also, oh ja, sehr. Also leider hört man uns ja nur, ich habe sogar eine Libelle an meiner Kette um den Hals hängen, ja, wie auch auf dem Buchcover, weil für mich die Libelle ja so das erste entscheidende Krafttier war. Also ich war da irgendwie so nach ein paar Monaten in der Zeit nach dem Tod oft am Starnberger See und habe da aufs Wasser geschaut und dachte, ich probiere an irgendwas zu denken, was eben nicht mit Tod und Trauer zu tun hat. Das war schon sehr, sehr schwierig. Und plötzlich landeten immer Libellen auf mir, ja, so auf dem Knie, auf dem Kopf. Dann bin ich irgendwie ins Wasser gegangen, selbst im Wasser kamen die dann angeflogen, aber bei allen anderen Menschen nicht. Und dann fiel mir ein guter Freund von mir ein, der irgendwie so ein bisschen mit Meditation, Yoga und Neumondritualen und so zu tun hat. Und der hat mir mal was von Krafttieren erzählt. Und dann schrieb ich ihm irgendwie damals vom See, sag mal, ist die Libelle vielleicht ein Krafttier? Und er hat mir dann gleich geantwortet und eben Auszüge geschickt, was die Libelle einem sagen möchte. Welche Botschaft hat die Libelle? Weil es gibt eben viele Tiere, die sogenannten Krafttiere, wenn die zu dir kommen, so Holzhammer-Methode wie bei mir, auf dem Kopf immer landen, dann hat das eben eine Bedeutung. Die wollen einem was sagen. Und die Libelle, und das hat mich dann wirklich tief berührt, will eben klar machen, wenn man sich sehr abgeschnitten oder abgetrennt von der Welt fühlt, was ich ja in dieser Zeit wirklich getan habe, will sie dir nicht nur zeigen, dass die Liebe weiter existiert. Die Liebe ist quasi universell. Die hat mich nicht verlassen. Also ich will mich daran erinnern, dass ich von Liebe immer umgeben sein werde. Und da hatte ich wirklich damals, weiß ich noch, bei über 30 Grad im Sommer echt Gänsehaut und dachte so, boah, das ist ja Wahnsinn. Also da hat sich mir auch eine ganz neue Welt nochmal eröffnet, mit der ich davor nie was zu tun hatte. Und im weiteren Verlauf dann meines ersten Trauerjahrs begegnet mir noch weitere Tiere, auch immer zum richtigen Zeitpunkt, was ganz irre und auch irgendwie unheimlich, aber unheimlich schön ist. Ja, also zum Beispiel, wo ich damals überlegte so, was mache ich hier eigentlich mit der Wohnung? Und alles erinnert mich hier natürlich irgendwie an den toten Mann und so und soll ich doch auswandern oder umziehen, begegnen mir plötzlich beim Abtauchen im Bach immer Frösche. Und sogar ein Frosch hat meinen Zeh geküsst, also das umgedrehte Märchen quasi, ja. Nicht, ich küsse den Prinzen quasi, der sich dann rausmacht, sondern der Frosch küsst vielleicht mich zum neuen Ich. Und der Frosch zum Beispiel will einem sagen, wage den Sprung in was Neues, entrümpel dein Leben und sowas. Also das fand ich schon immer sehr beeindruckend und kann da auch eigentlich nur allen Menschen den Rat geben, wenn Tiere euren Weg kreuzen, ja, achtet darauf und vielleicht mal googeln oder checken, was sie euch sagen wollen. So.
Ja, total schön. Also ja. Hast du eine spirituelle Seite an dir kennengelernt?
Ja, total. Und ich ja nie, also früher hätte ich da wirklich nur Witze drüber gemacht über mich selber. Und jetzt glaube ich da total fest dran. Also ich glaube auch zum Beispiel nicht mal an Zufälle. Ich glaube wirklich, alles, was im Leben passiert, passiert leider auch mitunter aus einem Grund. Aber es gibt keine Zufälle mehr. Und genauso ohne Zufälle landen auch nicht einfach die Wellen auf dem Kopf, ja, zu solchen Zeitpunkten. Das ist mir davor zum Beispiel noch nie passiert. Also es ist nicht so, dass ich dauernd schon früher in meiner Kindheit irgendwelche Tiere dauernd besucht hätten, sondern eben erst jetzt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil mir auch viele schon gesagt haben, Mensch, kriegt man da manchmal Zeichen von den Verstorbenen, sind die da, schicken die irgendwie Botschaften, sich dem irgendwie nicht zu verschließen, ist, glaube ich, auch wichtig. Das muss jetzt nicht nur die Küchenlampe sein, die vielleicht explodiert oder flackert, so flackernde Lichter, glaube ich, berichten viele, ne? Das kann eben auch in Form von Krafttieren, glaube ich, auftauchen.
Ja, absolut, na klar. Also, ich glaube da fest dran. Und meine Kinder erzählen davon auch immer, ne? Aber na klar, das hat was damit zu tun, ob man dafür offen ist oder ob man das sehen möchte oder ob man sich dem verschließt, was ja auch voll okay ist, ja? Oder wenn man sagt, nee, das ist mir gruselig, da will ich nichts mit zu tun haben, ist es ja auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Und du sagtest eben so neues Ich oder so die Sinnhaftigkeit sozusagen. Also hat sich für dich dadurch ein Sinn ergeben, dass dein Mann verstorben ist? Kannst du da schon was mit anfangen sozusagen? Oder sagst du, nee, das hat alles, also das ist total sinnlos gewesen oder?
Gute Frage, schwere Frage, ja. Was ist der Sinn dahinter? Also ich habe ja damals mich auch mit einem befreundeten Pfarrer von mir ausgetauscht und der meinte auch am Anfang schon ganz schlau, ich soll nicht denken, dass der liebe Gott auf mich böse ist, ja, weil er quasi gemacht hat, dass mein Mann gestorben ist. Das heißt nicht, dass er mich nicht mag, sondern der liebe Gott, so meinte er, mutet das Menschen zu und in dem Wort zumuten steckt ja das Wort Mut, weil er glaubt, dass diese Menschen den Mut aufbringen werden, damit umzugehen. Und das hat mich auch sehr lange sehr beschäftigt. Ja. Ich habe mir davor nie zum Beispiel die Warum-Frage gestellt. Ich glaube, das machen viele auch so. Warum passiert mir das jetzt? Habe ich gar nicht gemacht, war für mich irgendwie auch sinnlos. Weißt du, warum soll ich das mir stellen? Es ist passiert, ich konnte es nicht ändern. Das hatte ich nie, aber ich dachte dann auch, stimmt, warum wurde mir das jetzt zugemutet eben? Was will mir irgendwie hier der liebe Gott, das Universum, egal woran man glaubt, damit sagen? Und vielleicht wirklich, wir hatten eine wunderschöne Liebe, wir hatten eine tolle Zeit. Mein Mann war plötzlich wirklich ist gestorben, aber ohne zu leiden, ohne irgendwie langes Leid, keinen Pflegefall oder was es ja sonst auch für schlimme Sachen natürlich gibt oder schreckliche Krankheit oder so, sondern hat eigentlich in einem tollen Moment von unserem Leben dann sich quasi verabschiedet. Und da ich es ja jetzt Gott sei Dank irgendwie geschafft habe, diesen harten, steinigen Trauerweg zu durchschreiten und da irgendwie dann am Ende doch Licht am Tunnel in dieser Düsternis gefunden habe, ist es vielleicht dann der Sinn, dass ich jetzt auch gemerkt habe, ich bin natürlich sehr viel stärker, ich bin sehr viel reifer, auch sehr viel intensiver nehme ich das Leben wahr. Ja? Ich hatte davor überhaupt keine Ahnung vom Tod und ich glaube, wenn man keine Ahnung vom Tod hat, hat man auch echt keine Ahnung vom Leben. Also ich war da irgendwie ganz naiv und anders. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt manchmal Fotos anschaue vor dem Tod, ich erkenne mich da selbst drauf gar nicht wieder. Ja? Nicht, dass ich mich jetzt optisch super krass verändert hätte, aber einfach meine Ausstrahlung, meine Art, also ich war wirklich ein anderer Mensch und ich fand das Leben damals auch schön und fand ja auch alles gut, aber heute habe ich, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Blick auch auf mich selber gewonnen und wie eine Freundin auch meinte, vielleicht ist das das größte Geschenk, was dir dein Mann gemacht hat, ja, weil er dir damit diese Weiterentwicklung gegeben hat und das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, mittlerweile verstehe ich es doch schon irgendwie mehr, ja.
Ja, ich glaube, man hat eine andere Wertschätzung für sein eigenes Leben auch, ne? Oder man lebt das auch alles präsenter oder man ist mehr da oder weiß so, Shit, mir kann es ja auch bald so gehen. Oder andere liebe Menschen können auch noch
und gehen. Und was ist auch wichtig eigentlich im Leben? Ne? Worüber habe ich mich früher aufgeregt oder so? Also so viele Sachen, die so unwichtig sind. Ich glaube, wenn man so eine schlimme Sache erlebt und eben dann anderer Mensch wird und mit diesem Schmerz eben wirklich schafft zu wachsen und nicht daran zu zerbrechen, ist es schon echt ein großer Gewinn auch. Ja? So schrecklich der Verlust natürlich ist, den man davor erleiden musste.
Ja, absolut. Hast du denn jemals an Trauerbegleitung gedacht?
Ehrlich gesagt nicht so. Also ich habe auch, weil natürlich viele Arbeiten zum Psychologen besuchen oder so und oder auch Schmerzmittel, was dann die Leute ja immer alles da irgendwie verschreiben. Dann dachte ich irgendwie, nee. Ich hatte halt das Glück, eben gute Freunde, Familie zu haben. Wir haben wirklich eigentlich rund um die Uhr darüber gesprochen. Also ich hatte nicht das Gefühl, mir fehlt es, darüber zu sprechen. Im Gegenteil, ich wollte eher wirklich lernen, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich es schaffen, dass es mir besser geht? Wie kann ich diese schwere Last in mir und auf meinen Schultern ein bisschen leichter hinkriegen? So. Und deswegen, ich weiß auch nicht, Psychologen dachte ich so, nee, der will dann wieder wissen, warum, wieso, weshalb alles passiert ist. Ich weiß ja die Geschichte, ich weiß, was passiert ist. Deswegen habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich dachte dann eher, ich mache meine eigene Therapie eben so, ja, der anderen Art.
Ja, aber es klingt so, als hättest du so ein sehr großes Urvertrauen in dir, dass du das schaffst. Also du und deine außenstehenden Menschen. Also hört sich so an, als hättest du da immer so ein Gefühl gehabt, ja, ich schaffe das irgendwie. Also ich weiß noch nicht genau den Weg, aber ich vertraue mir oder uns, dass ich das schaffe. So, ne?
Eigentlich schon, wobei ich auch zugeben muss, also ich hatte wirklich sehr viele Zeitpunkte, wo ich dieses Urvertrauen komplett verloren hatte. Ja. Ich glaube, wenn so ein wichtiger Mensch stirbt im Leben, ist ja das komplette Sicherheitsgefühl auch erstmal weg. Ja, vor allem, wenn es halt so aus dem Off passiert. Also eigentlich in einem Moment, wo man denkt, alles wird gut und dann wird alles nur noch schlimm. Man traut der Welt nicht mehr über den Weg. Und für mich war das ganz komisch, dieser Alltag plötzlich, den es nicht mehr gab. Ja, wie kriege ich den hin? In Klammer gar nicht eigentlich. Ich war von allem überfordert, vor allem von mir selber eben und diesen neuen komischen Gefühlen in mir, die ich halt bis dato nicht kannte. Ich war davor immer lustig, klar, Sonnenschein, Powerfrau, wie man so das selber immer so sagt, oder Frohnatur. Und plötzlich war das alles weg. Plötzlich hatte ich Angst vor mir selber, vor meinem ganzen Schmerz, vor meinen Dämonen in mir drinnen, die da irgendwie alle rausgekommen sind, meinen ganzen Urängsten. Und ich hatte halt diese große Angst, ich würde immer so bleiben. Weißt du, ich bleibe jetzt nur noch so ein Mensch, der von sich selbst überfordert ist oder auch Angst hat, eben das Haus zu verlassen oder dem die Hände schon zittern, wenn er irgendwie ein Essen zubereitet am Abend und Tomaten schnippelt. Und da dachte ich, wie kann ich das hinkriegen, nicht mehr so zu sein? Und wie kann ich schaffen, dass mir vielleicht Tag für Tag ein bisschen besser geht? Und ich glaube, die erste und wichtigste Erkenntnis war für mich, ich darf nicht an meinem alten Leben und an meinem alten Ich festhalten wollen. Das ist weg. So gern und so sehr ich mir das zurückwünsche. Und ich hätte alles getan, um es zurückzubekommen. Aber es ist sinnlos, weil sonst pendelt man da immer hin und her. Ja, man muss das irgendwie loslassen und leider schmerzhaft akzeptieren, dass das weg ist. Und dann war halt die Frage, okay, wie stelle ich jetzt mein neues Leben auf? Also man ist ja wie so ein, ich war zumindest so wie ein hilfloses Baby eigentlich. Ja, obwohl ich schon Anfang 40 bin und völlig neu, im wahrsten Sinne, Schritt für Schritt in mein neues Leben finden musste. Und das war so der Weg, den ich dann eben im wahrsten Sinne begangen bin.
Hm. Ja. Was würdest du in der Rückschau sagen? Was war so der Schlüssel? Oder gab es so ein, wie so ein Moment, wo es sich umgedreht hat? Also wo du wieder dieses Urvertrauen doch in dir gefunden hast? Oder wo du gesagt hast, boah, Gespräche mit meiner Familie, das war das Hilfreichste. Also was war so das, was dich so getragen hat während der Zeit?
Ich glaube, im wirklich Schlüsselmoment, also klar, alle Menschen um mich drum da, meine Herzensmenschen haben schon Unmenschliches geleistet. Was für mich so ein sehr großer Schlüsselmoment war, war, als ich damals im Auto saß, das war, glaube ich, so im Sommer nach dem Tod und auf der Autobahn waren mir plötzlich irgendwie die Hände angefangen haben zu zittern, plötzlich die Beine, hatte ich davor noch nie. Also ich hatte so eine richtige Zitterattacke, sah mich schon einen riesigen Unfall bauen, bin da schnell noch auf dem Rastplatz irgendwie gebrettert und dachte, um Himmels Willen, was ist denn jetzt mit mir los? Ja, so kannte ich mich eben nicht. Soll ich jetzt 110 anrufen oder 112? Und gerade als ich es überlegte und zitterte, kommt so ein Notarztwagen neben mir auf diesen Rastplatz gefahren, hält. Der Typ steigt aus, schaut aus wie der Weihnachtsmann, wirklich ganz witzige Optik, und schaut mich an. Und ich war halt völlig verdutzt und ich so, ich wollte sie gerade anrufen, ja, so, also nicht sie persönlich, aber halt den Notarzt, und ja, so, ob halt alles in Ordnung mit mir ist, weil sie zittern ja so, und ich so, nee, irgendwie überhaupt nicht. Und dann fragte der gleich, ja, ob ich halt genug getrunken habe und gegessen. Ich so, ja, alles, Wasser, Traubenzucker, Breze. Ach so, ja, ob ich halt vor kurzem was Trauriges erlebt habe. Und ich so, ja, mein Mann ist vor kurzem gestorben. Und dann meinte er, ach, ja, dann brauche ich sie gar nicht mitnehmen, da kann ich ihnen gar nicht helfen. Ja, dann weiß ich ja, was mit ihnen los ist. Also der hat quasi eine spontane Diagnose mir gestellt, was total wichtig war, weil ich ja völlig hilflos und überfordert war. Und der meinte irgendwie ganz schlau, so wie ich da stehe, und eigentlich, man sieht der Trauernde den Schmerz nicht an, ja. Also ich stand da ja nicht verblutet oder was vor ihm, sondern anscheinend ganz halbwegs okay ausschauend. Da meinte er auch, das ist das Schicksal der starken Frauen. Irgendwann implodieren auch die mal, und sie sind gerade implodiert. Und ich so, ach so, ich bin implodiert. Mhm, ja, was kann man denn da machen? So ungefähr. Und hat er auch gemeint, er kann mich mitnehmen, aber was soll er tun? Das Einzige, was er mir sagen kann, ist Heilung durch Selbstheilung. Ich muss das selber hinkriegen. Ja, ich muss es schaffen, einfach den Schmerz rauszulassen, wie er dann ganz praktisch meinte. Weinen Sie einfach mal ein paar Tage komplett durch. Und ich dachte damals, ich habe ja schon viel geweint, so ist ja nicht, aber halt offenbar nicht annähernd genug. Und das war für mich echt ein großes Aha-Erlebnis, wo ich dann wirklich das Gefühl bekommen habe, ich muss das selber schaffen. Ja, ich kann das weder der Zeit überlassen, man sagt doch immer, die Zeit heilt alle Wunden, finde ich, ist auch ein Schmarrn, also ist ein Quatsch. Man muss es selbst in die Hand nehmen, man kann es nicht der Zeit überlassen. Man kann sicher auch zu Therapeuten gehen oder sonstige Mittel wählen, aber eigentlich muss ich das selber hinkriegen. Und das war für mich wirklich, ja, der Start, wo ich dann gedacht habe, okay, klar wusste ich am Anfang nicht wie und so, ja, aber das war zumindest schon mal so eine Art von erster Plan.
Ja, ich glaube, was auch geholfen hat, dass er das sofort gesagt hat. Also der war ja sehr direkt sozusagen und hat
total, gesagt, ja.
Obwohl du ja gerade im Schockmodus warst.
Das war glaube ich, auch der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, das kann jetzt auch kein Zufall sein. Weißt du, also das ist plötzlich in dem Moment, wo ich mir noch denke, mir geht's super schlecht, rufe ich Notarzt an, plötzlich kommt der neben mich gedüst, ja. Also da dachte ich, okay, irgendjemand von oben passt da vielleicht auch ein bisschen auf mich auf oder hilft da mit. Also werde ich diesem Mann auf jeden Fall glauben, ja, was er mir erzählt. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen und mit meinem Schmerz und mit meinen Gefühlen und eben gemerkt, wie kriege ich das hin, eben auch durch banale Sachen, wenn das Nervensystem so überreizt ist, dass ich eben zitter. Das war natürlich sicher auch der Auslöser. Habe also von einem Tag auf den anderen zum Beispiel aufgehört, Koffein zu trinken. Also keinen Kaffee mehr, auch keine Cola Zero, die ich sehr geliebt habe, weil Koffein halt auch nochmal Cortisol, dieses Stresshormon, sehr pusht. Sondern dann eben Glückstee angefangen zu trinken. Ja. Mache ich übrigens bis heute noch. Also ich habe bis heute keinen Kaffee mehr angerührt und vermisse es auch gar nicht. Also ich habe offenbar immer noch genug Cortisol oder Adrenalin in mir. Also ich schlafe jetzt nicht permanent ein. Oder habe eben auch gemerkt, okay, was kann ich machen, um gute Gefühle zu heben? Ja, durch Ernährung zum Beispiel. Also ich esse tonnenweise Nüsse, Bananen, alles, was so das Serotonin, den Pegel da hebt. Und oder wenn ich abends, habe ich früher, wenn ich mal gerne ein Glas Wein getrunken habe, auch nicht gut, trinke ich jetzt lieber ein Bier, weil Hopfen auch super beruhigend ist zum Beispiel. Ja. Das sind alles Kleinigkeiten, die jeder für sich entscheiden kann. Ich habe gemerkt, es tut mir gut, zusätzlich jetzt zum Abtauchen und mal in der Natur sein und Gräser streicheln und Bäume umarmen und Ruhe zu finden und zu merken, das Leben ist eben schön, das ist nicht nur böse. Aber diese Sachen, glaube ich, waren da auch ganz gut noch. So wie so ein Puzzlestück eben, was sich zusammensetzt. Und ja, also bis heute liebe ich es noch, irgendwie Cashewnüsse zu essen. Ja.
Ja, das hört sich alles, also ne, so mutgebend an. Und ich denke, wir haben ja auch viele Hörer, die vielleicht gerade in der Situation sind oder sich das vielleicht auch noch gar nicht vorstellen können, aber vielleicht auch schon, die schon in der Pflege sind oder um ihren Partner oder eine andere geliebte Person, wo das vielleicht kurz bevorsteht. Was würdest du, also wenn du sozusagen in dein altes Ich gehst, und was hättest du damals gerne gewusst oder was möchtest du jetzt gerne den Zuhörern mitgeben? Gibt es da irgendwas?
Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich zu sagen, Trauer ist kein Tabuthema. Das ist kein Exklusivproblem, was ich auch hatte. Ja, Trauer betrifft leider irgendwann jeden Menschen, der liebt. Und Trauer ist aber nicht das Problem, weil Trauer ist, finde ich, die Lösung. Ja, durch Trauer schaffen wir das hinzubekommen. Also sich wirklich alle Gefühle zuzugestehen. Und auch sehr wichtig, finde ich, ist Geduld mit sich selbst zu haben. Ja, nicht zu denken, Mensch, wenn ich jetzt arbeite, kriege ich 3 Tage Trauerurlaub. Also sagt ja offenbar der Arbeitgeber, nach 3 Tagen muss alles wieder normal sein. Kein Problem. Stimmt natürlich überhaupt nicht, finde ich ganz schwierig. Auch, dass Trauer gar nicht eigentlich als Krankheit angesehen ist. Ja, also dass sich ja Menschen, die sich krank schreiben lassen, irgendwelche Sachen quasi erfinden müssen. Ich habe mir das Knie gebrochen oder was, dabei trauern sie. Also da ist ja auch noch sehr viel, finde ich, gesellschaftlich und auch vom Staat zu tun. Ich glaube, was man selber eben wichtig sich gönnen sollte, ist Geduld zu haben, nicht zu sagen, hey, ich muss jetzt weiter funktionieren, ich muss es schaffen. Nein, man muss gar nichts. Man muss geduldig sein und sagen, hey, wenn ich jetzt losweinen muss, in dem Moment, wo ich vielleicht im Supermarkt an der Kasse stehe, dann ist das so. Dann hau die Tränen raus, würde ich heute machen. Früher hätte ich es natürlich nicht gemacht, weil ich mich geschämt habe, dachte, ich bin noch hier die starke Frau, bin nach Hause gelaufen. Oder wenn ich merke, ich habe vielleicht eine Zitterattacke, es kommt nochmal so ein Trauerloch, nicht wieder irgendwie probieren, das abzuschütteln, sondern rauszulassen in dem Moment, ja, weil das ist gut, was der Körper macht. Das ist ja eigentlich, der therapiert sich selber, der will den Stress loslassen. Also lieber auf der Stelle einfach auf die Straße setzen, weiß ich nicht, gegen die Straßenlaterne hauen, wenn man wütend ist, oder die Tränen rauslassen, wenn man traurig ist. Also dieses Zusammenreißen, finde ich, ob es gesellschaftlich ist oder vor allem selber, das muss nicht sein. Das macht es nur schlimmer, ja. Lieber wirklich. Also Menschen weinen gerne im Fußballstadion. Ich finde, das darf nicht mal im Fußballstadion erlaubt sein. Ja, das kann auch so mal erlaubt sein. Und das ist schon mal eigentlich, glaube ich, ein guter Tipp, den ich am Anfang auch vermisst habe, weil ich immer auch dachte, mich selbst unter Druck gesetzt habe. So, warum geht's mir denn immer noch so schlecht? Warum geht's mir nicht schon besser? Und das ist ein totaler Schmarrn. Also ich kenne auch Menschen, die trauern. Trauer hört ja nicht auf. Das hat ja kein Ablaufdatum. Das ist ja nicht wie ein Joghurt im Kühlschrank, ja, das dann irgendwann aufhört. Man muss lernen, einfach mit diesem Schmerz zu leben. Und ich habe es halt wirklich tagtäglich trainiert und trainiere es auch weiterhin. Ja, das ist keine abgeschlossene Geschichte, glaube ich.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, dadurch, dass du so vorangegangen bist mit deiner Trauer, hast du auch bei anderen Leuten was bewirkt, sozusagen. Ne? Also in deinem Umfeld, du schreibst ja viel über auch Freunde von dir, auch Männer, die dann auch geweint haben, ja, die das dann auch mal zulassen konnten, weil sie dich so gesehen haben, die haben dich immer noch als stark empfunden, aber du hast halt die Tränen laufen lassen und das öffnet ja dann auch für andere den Raum, das auch zu tun, ja, oder das gibt dann so die Erlaubnis.
Total, also Weinen verbindet ja auch, wir müssen eigentlich alle, finde ich, mehr weinen und das gibt auch nichts Intimeres eigentlich, als zusammen zu weinen, finde ich, ja, das macht man. Also ich habe es früher auch nicht gemacht, weil ja jeder, wie gesagt, tough und Power sein will. Aber es ist wirklich schön und großartig, zusammen auch zu weinen. Ob es mit meiner Familie ist eben oder auch mit meinen männlichen Freunden. Das tut total gut. Ja, da können wir echt noch viel mehr lernen. Also andere Kulturen gehen ja auch viel offener zum Beispiel, finde ich, mit Trauer um als wir Deutschen. Ja. Bei uns ist es immer so, ach, man sperrt sie zu Hause weg, ja, bleibt im Wohnzimmer, starrt die Decke an und weint so ungefähr. Und das war's dann. Also ich finde es wirklich gut, damit viel offener umzugehen und auch die Freunde uns so einzubeziehen. Ja. Also ich weiß noch, ich habe manchmal hier so einen Pink Kitchen Stammtisch in meiner rosa Küche und da kommen dann einmal im Monat irgendwie enge Freunde zusammen und die ersten Male nach dem Tod haben sich alle zusammengerissen und mittlerweile fließen dann auch mal die Tränen auf. Es wird auch viel gelacht, ja, aber irgendjemand ist dann doch mal traurig oder jemand vermisst natürlich irgendwie meinen Mann, nicht nur ich, ja, auch natürlich andere Menschen. Und dann nimmt man sich in den Arm und es fließen ein paar Tränen und 10 Minuten später lacht man auch wieder zusammen. Das finde ich eben total schön, dieses Wechselbad auch, weil das eine geht halt nicht ohne das andere. Ich finde, das gehört alles zusammen und das macht eigentlich eine tolle Freundschaft oder Beziehung auch aus.
Ja, absolut.
Ja,
total schön. Also, sehr schön, was du berichtest. Und am Ende des Buches wird ja auch deutlich, dass du dich einer neuen Liebe wieder geöffnet hast.
Aber echt, Halleluja, Halleluja. Hätte ich auch nie gedacht, ja.
Ja. Und total schön, wie du das beschreibst. Und ich glaube, dass die Hörer ganz, ganz viel mitnehmen können und sich natürlich gerne dein Buch kaufen können und darin stöbern können und das durchlesen können. Das verlinke ich einfach hier drunter unter unserer Folge. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du so offen darüber sprichst, über deinen Weg und wie du das gemeistert hast. Das gibt, glaube ich, ganz vielen anderen ganz viel Mut.
Ja, das hoffe ich sehr, Eleni. Ich danke dir für deine schönen Fragen und auch das Interesse. Und ich finde es auch toll, dass du auch dieses Thema so in den Fokus richtest. Ja, ja, echt toll. Vielen, vielen Dank.
Ist leider doch noch immer ein Tabuthema. Ja? Die Trauer ist doch nicht so gesellschaftsfähig, dass man sagt, ja, ich weine im Supermarkt. Also es ist halt immer noch ein Tabuthema. Und da arbeite ich jeden Tag dran, dass sich das ändert.
Ja, eben. Und das finde ich ganz großartig. Also wir müssen alle mehr dran arbeiten und irgendwann treffen wir uns alle im Supermarkt und weinen gemeinsam oder so. Ja.
Sehr schön. Danke.
Danke dir.
So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen willst. Wenn du das Thema vertiefen willst oder bei meinem Interviewpartner gerne vorbeischauen willst, dann schau doch mal hier unten in die Shownotes, da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder über mein Instagram-Profil. Ich freue mich, wenn du diese Folge kommentierst, sie mit einem Sternchen versiehst und beim nächsten Mal natürlich wieder einschaltest und dabei bist.